Wir ehren Gott und beten mit Worten des Wochenpsalms. Es sind Verse aus Psalm 119, ein Lobpreis auf Gottes Wort und Weisung. Für immer bist du Herr und ewig. Dein Wort steht fest, aufrecht im Himmel. Für Menschen aller Zeiten gilt, auf deine Wahrheit ist Verlass und ebenso auf deine Treue. Du hast die Erde fest gegründet, deshalb besteht sie, kommt zum Ziel. Sie stehen bis heut, wie du verordnet, Himmel und Erde dienen dir. Wär deine Weisung nicht mein Glück, dann wäre meine Not mein Ende. Wie köstlich ist mir, was du sagst, mehr als der Honig meinem Mund. Was du verfügst, das gibt mir Einsicht. Ich hasse jeden falschen Weg. Dein Wort, die leuchte Schritt um Schritt, ein Licht für meinen Lebensweg. Halte mich aufrecht durch dein Reden, damit ich weiter leben kann. Und meine Hoffnung und Erwartung, lass bitte nicht Enttäuschung enden. Amen. Das Wort für die Predigt steht heute beim Propheten Hesekiel, und zwar in den Kapiteln 2 und Anfang von 3. Da schreibt Hesekiel: Er, Gott, sagte zu mir: Menschensohn, stell dich auf deine Füße, ich will mit dir reden. Da kam Geist in mich, als er zu mir redete, und er stellte mich auf meine Füße. Und ich hörte den, der mit mir redete. Er sagte zu mir: Menschensohn, ich sende dich zu den Söhnen Israels, zu abtrünnigen Völkern, die von mir abtrünnig wurden. Sie und ihre Väter sind von mir abgefallen bis zum heutigen Tag. Es sind Söhne mit trotzigem Gesicht und hartem Herzen. Zu ihnen sende ich dich. Du sollst zu ihnen sagen: So spricht Gott, der Herr. Sie aber, mögen sie hören oder es lassen, denn sie sind ein Haus der Widerspenstigkeit. Sie werden erkennen müssen, dass mitten unter ihnen ein Prophet war. Du aber, Menschensohn, fürchte dich nicht vor ihnen. Vor ihren Worten fürchte dich nicht. Wenn dich auch Disteln und Dornen umgeben und du auf Skorpionen sitzt, vor ihren Worten fürchte dich nicht. Und vor ihrem Blick erschreck nicht, denn sie sind ein Haus der Widerspenstigkeit. Du sollst ihnen meine Worte sagen, mögen sie hören oder es lassen, denn sie sind widerspenstig. Du aber, Menschensohn, höre, was ich zu dir sage, sei nicht widerspenstig wie das Haus der Widerspenstigkeit. Öffne deinen Mund und iss, was ich dir gebe. Und ich schaute und siehe, eine Hand war ausgestreckt zu mir. Und siehe, in ihr war eine Buchrolle. Er rollte sie vor mir auf. Sie war innen und außen beschrieben, und auf ihr waren Klagen, Seufzer und Wehrufe geschrieben. Er sagte zu mir: Menschensohn, iss, was du vor dir hast, iss diese Rolle. Dann geh, rede zum Haus Israel. Ich öffnete meinen Mund, und er ließ mich jene Rolle essen. Er sagte zu mir: Menschensohn, gib deinem Bauch zu essen, fülle dein Inneres mit dieser Rolle, die ich dir gebe. Ich aß sie und sie wurde in meinem Mund süß wie Honig. Er sagte zu mir, Menschensohn, mach dich auf, geh zum Haus Israel und sprich mit meinen Worten zu ihnen. Soweit Gottes Wort. Ihr Lieben, die Bibel, was für ein Buch. Ja, was für ein Buch eigentlich. Nur Glaubenszeugnis oder Wort Gottes? Viele sagen heute, sie ist ein Glaubenszeugnis. Das heißt, Menschen vergangener Zeiten geben darin Zeugnis von ihrem Glauben. Sie haben manches erlebt und sich Gedanken über Gott und die Welt gemacht. Das kleideten sie in Erzählungen und Geschichten, Gedichte, Mythen und Legenden. Schließlich schrieben sie die Sachen auf und stellten sie zusammen. Die Bibel entstand. Glaubenszeugnis. So weit, so gut und so fromm. Tatsächlich? Der Ausdruck Glaubenszeugnis schließt ein und bedeutet auch, man kann und muss die Bibel untersuchen und lesen wie jedes andere Buch. Wie jedes Buch, das Menschen schrieben und in dem sie schrieben, was ihnen wichtig war und wie sie das verstanden haben und was sie glaubten. Das kann man dann auch alles ganz innerweltlich verstehen und erklären und weitergeben. Gott braucht man dazu eigentlich nicht. Und es wäre eh unwissenschaftlich, von einem Gott und seinem Eingreifen auszugehen. Das ist in der Wissenschaft nicht vorgesehen. Und da die bei uns vorherrschende historisch-kritische Theologie wissenschaftlich sein will, liegt ihr ein methodischer Atheismus zugrunde. Das heißt, man erklärt die Bibel so, dass Gott dazu eigentlich nicht nötig ist. Und nach dieser Theologie kann es zum Beispiel keine echte Prophetie geben. Höchstens menschliche Vorahnungen, die sich aus logischen Gründen für gute Beobachter ergeben. Also ähnlich wie bei Ernst Thälmann, der gesagt haben soll, wer Hitler wählt, der wählt den Krieg. Hatte er recht. Oder noch anders, Prophetien über bestimmte Ereignisse wurden erst aufgeschrieben, nachdem diese eingetreten waren. Irgendwelche Fromme haben das den Propheten in den Mund gelegt. Und so haben sie ihren Glauben bezeugt, dass auch ihre gegenwärtige Lage aus Gottes Hand kommt. Glaubenszeugnis. So hätte man zum Beispiel im Buch des Propheten Jesaja die Kapitel 40 bis 66 eben diesem Jesaja in den Mund gelegt, der das alles aber ja gar nicht wissen und geschrieben haben konnte, denn der war schon lange tot, als all das geschah, was dort steht. Redet man von Deutero-Jesaja. Oder, hört ihr öfter, die Evangelien im Neuen Testament können erst nach dem Jahre 70 entstanden sein. Alle. Warum? Weil erst im Jahre 70 der Tempel zerstört worden ist. Jesus konnte das doch gar nicht wissen. Sondern man hat es ihm nach Eintritt dieses Ereignisses in den Mund gelegt, um so den Glauben an Jesus auch als Prophet zu bezeugen.
Und deshalb müssen die Evangelien nach dem Jahr 70 geschrieben sein. Hört ihr überall. Die Bibel, ein Glaubenszeugnis von damals. Heute wissen wir natürlich viel mehr. Und wir sehen die Dinge auch ganz anders. Und deshalb müssen wir die Glaubenszeugnisse von damals für uns heute neu interpretieren. Und dabei kann durchaus das Gegenteil von dem herauskommen, was eigentlich dasteht. Die Bibel als Glaubenszeugnis klingt erstmal gut, geht aber am Kern vorbei. Die Bibel wird so auf menschliche Dimensionen reduziert, statt sich der Dimension Gottes, der göttlichen Dimension zu öffnen. Denn die Bibel ist nicht nur ein Glaubenszeugnis, sondern Zeugnis, ja Urkunde von der Offenbarung Gottes. Und am deutlichsten wird das bei Prophetie. Und dazu sagt die Bibel selbst, das ist ihre Eigenauskunft, dies sollt ihr zuerst wissen, keine Prophetie der Schrift geschieht aus eigener Auslegung und Deutung. Sie ist keine eigene Deutung oder Erfindung des Propheten und lässt auch keine eigene Deutung zu. Denn niemals wurde eine Prophetie aus dem eigenen Willen eines Menschen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben, getragen, bewegt, beschlagnahmt, haben Menschen von Gott her geredet. Nachzulesen im 2. Petrusbrief. Ich habe es ein bisschen ausführlicher übersetzt. Das heißt, Gott hat gesprochen. Gott hat Menschen mit seinem Wort erfüllt. Und das haben sie weitergegeben. Und deshalb ist die Bibel Wort Gottes. Gottes Wort im Menschenwort. Und das hat ganz andere Konsequenzen. Und ein Beispiel für das, was Petrus so erklärt hat, finden wir im Buch Hesekiel. Und das beginnt im Kapitel 1, habe ich weggelassen, mit einer umwerfenden Begegnung mit Gott. Hesekiel trifft auf die Herrlichkeit Gottes oder die Herrlichkeit Gottes trifft ihn, besser gesagt. Und da ist Hesekiel zusammengesackt wie so ein aufgeblasener Weihnachtsmann, dem man die Luft rauslässt. Gottes Geist, dieser Atem, dieser Wind Gottes musste ihn buchstäblich wieder aufpumpen, damit er zum Stehen kam. So steht's da. Und dann redet Gott. Und er nennt ihn Menschenkind. Wörtlicher Menschensohn. Noch genauer, Adams Sohn. Ben Adam. Sohn des Erdmenschen. Was für ein Gegensatz. Da ist dieser ewige Gott und da ist dieser schwache, hinfällige, sterbliche Erdmensch. Dieser schwache, hinfällige Erdmensch, der Gottes manifeste Gegenwart, der die himmlische Präsenz überhaupt nicht verkraften kann. Und doch teilt sich die himmlische Welt dieser irdischen Kreatur mit. Empfinden wir diesen Gegensatz noch? Wer Gott ist und wer wir sind? Gott wendet sich Menschen zu, schwachen, sterblichen Menschen und zeigt sich ihnen, redet zu ihnen. Er beruft, er beschlagnahmt sie und gebraucht sie. Und so werden Menschen Träger und Überträger von Gottes Wort, diesem ewigen Wort, das in unsere Zeit kommt. Und Hesekiel nimmt dieses Wort auf. Normalerweise geschieht das durch Hören, also durch unsere Ohren. Vor allem durch die Herzensohren. Manche haben die. Wer Ohren hat zu hören, der höre, sagt Jesus immer wieder, und damit meint er diese Herzensohren. Bei Hesekiel ist alles noch intensiver. Er befindet sich in einer prophetischen Ekstase. Das bedeutet, sein Bewusstsein ist ganz auf Gott gerichtet, so intensiv, dass er die Umwelt vollständig vergisst. Die ist gar nicht mehr da für ihn. Er ist ganz in Gottes Welt und Wirklichkeit eingetaucht, dorthin entrückt. Und das ist etwas anderes als heidnische oder okkulte Ekstasen und Trancezustände. Dort wird ja das Bewusstsein passiv gestellt und ausgelöscht, um als Medium zu fungieren und wahrsagen zu können. Nein, Hesekiel ist hellwach, er ist ganz bei Gott. Und er bekommt dreimal den Befehl, eine Schriftrolle zu essen. Offenbar zögert er, deshalb dreimal. Aber er muss. Und er hat zu gehorchen wie ein kleines Kind. Und schließlich macht er wenigstens den Mund auf und Gott füttert ihn wie die Mutter ihr Kleinkind. So sagt der Urtext eigentlich. Sein erster Dienst ist nicht als Prophet reden, sondern schlucken. Sich Gottes Wort einverleiben. Aber eine Papyrusrolle essen? Das ist doch unverdaulich. Schon vom Material her. Und dann noch der Inhalt. Die Schriftrolle ist vollgeschrieben, sogar beidseitig, mit Ach, Klage und Weh oder mit Klageliedern, Seufzen, Wehgeschrei, Totenklage, Stöhnen und Leid, so verschiedene Bibelübersetzungen. Das soll Gottes Wort sein? Unverdaulich, unzumutbar. Da kann man doch nur kotzen, oder? Die Überraschung, es schmeckt süß wie Honig. Das Wort Gottes enthält harte Brocken, ja, scheinbar unverdaulich. Viele wollen das nicht. Aber wer sich darauf einlässt, wer es einlässt, wer sich einverleibt, dem wird es das Köstlichste, was es gibt. Auch ein Jeremia, der an seinem Prophetenamt so verzweifeln konnte, bekannte: Dein Wort wurde meine Speise, so oft ich es empfing. Und dein Wort ist meines Herzens Freude und mein Trost. Die Bibel, was für ein Buch. Gottes Wort. Nicht Menschen haben sich über Gott und die Welt Gedanken gemacht und das dann noch fromm zu Papier gebracht, sondern Gott hat sich gezeigt. Er hat Menschen gerufen und berufen und davon wurden sie ergriffen. Das haben sie sich einverleibt, das, was Gott ihnen gab, und haben es ausgerichtet, egal wie darauf reagiert wurde. Das war und ist gar nicht wichtig. So wie ihre eigenen Meinungen und Gefühle dazu überhaupt nicht wichtig waren, denn es ging und geht um Gott, nicht um unsere Befindlichkeiten. Es geht um sein Wort, um seinen Willen. Konsequenzen für uns? Zuerst eine große Klarheit. Es geht in der Bibel um Gottes Wort, nicht um menschliche Meinungen, Ansichten und Anweisungen. Menschliches ist zeitbedingt. Das ist schwach, sterblich und hinfällig, wie wir Menschen sind. Denn wir sind Söhne und Töchter Adams, des Erdmenschen. Auch Jesus unterscheidet klar und scharf zwischen Gottes Wort und menschlichen Überlieferungen und Geboten. Die Frommen haben das schon immer gerne verwechselt. Nein, es geht um Gottes Wort. In der Bibel und auch in unserem Leben. So spricht Gott der Herr, das ist entscheidend. Nicht, was Menschen sagen. Ein zweites ist Freiheit. Mag überraschend, aber das zweite ist Freiheit. Gott gibt uns die Freiheit, zu hören, zu gehorchen oder auch nicht. Sie hören und gehorchen, das ist in der Bibel dasselbe Wort. Sie hören, gehorchen oder lassen es, heißt es gleich zweimal in unserem Abschnitt. Keiner muss. Wir dürfen ablehnen. Gott rechnet sogar damit. Seine Boten müssen ebenfalls damit rechnen und sich darauf einstellen. Kein frommer Zwang. Kein Zwang durch die Bibel. Beachten manche heute nicht. Und weil Gott diese Freiheit uns einräumt, jedem von uns, deshalb löst Gottes Wort oft Widerspruch aus. Rebellion, Opposition, habt ihr gehört, wie oft da von Widerspenstigkeit, Widerspruch die Rede war? Wir lesen von diesem abtrünnigen Israel, den widerspenstigen Nationen, die sich aufgelehnt haben, von Menschen mit harter Stirn, die Gottes Wort abprallen lassen. Und Gott diagnostiziert verstockte Herzen, da steht im Urtext eigentlich starke, feste Herzen. Starke, feste Herzen. Ich finde das interessant. Hör auf dein Herz, sei du selbst, sagen wir. Gott sagt, das ist Rebellion. Ihn vom Thron stoßen und selbst bestimmen wollen. Hör auf dein Herz. Das Haus Israels nennt er Haus des Widerspruchs, Haus der Widerspenstigkeit, Haus der Rebellion. Opposition gegen die Bibel, gegen Gottes Wort ist normal, das heißt bei vielen die Norm, und zwar bei Gottes Volk genauso wie bei den Ungläubigen. Der Widerspruch der Frommen ist nur frömmer. Jesus hatte ständig damit zu tun, ständig. Schriftstellen werden umgedeutet. Oder menschliche Vorstellungen oder Vorschriften an ihre Stelle gesetzt. Statt die Bibel zu verstehen, sie verdrehen ins Gegenteil. Das gehört zur hohen Kunst der Theologen, die schon vieles über Gott erlogen haben. Eine beliebte Methode ist dabei auch, das, was man für Gottes Liebe hält, Das setzt man absolut und relativiert dann andere biblische Aussagen oder verkehrt sie sogar in ihr Gegenteil. Oder man spielt Christus als Mitte der Schrift gegen den Rest der Schrift aus. Natürlich gibt es Abschnitte, die gehören mehr in die Mitte, und es gibt welche, die gehören mehr an den Rand. Das ist so. Und Jesus ist die Mitte der Schrift, ja. Aber wir haben das menschgewordene Wort Gottes, Jesus, nur im schriftgewordenen Wort Gottes. Und das können und dürfen wir nicht gegeneinander ausspielen. Wer das tut, unterschlägt zum Beispiel, dass Jesus sagte, ich bin nicht gekommen, das Gesetz aufzulösen, sondern zu erfüllen. Nicht der kleinste I-Punkt vom Gesetz wird vergehen, eher vergehen Himmel und Erde. Er warnte ausdrücklich vor Gesetzlosigkeit, die das Kennzeichen der letzten Zeit sein wird, hat er gesagt. Oder er sagte, wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder und meine Schwester. Und er sagte, Liebe besteht darin, Gottes Gebote zu halten. Wie viele Fromme ignorieren oder unterschlagen das? Also, Widerstand gegen Gottes Wort ist leider normal und kennt viele Formen, auch fromme Formen. Deshalb erfordert es Unerschrockenheit und Mut, Gottes Wort zu sagen und danach zu leben in einer Gesellschaft, die nicht so lebt. Hesekiel wird auf Widerstand vorbereitet und vor dem eigenen Widerspruch gegen Gottes Wort gewarnt. Und er wird angewiesen, sich nicht zu fürchten. Es wird unangenehm, ja. Trotzdem besteht kein Grund zur Furcht, weil Gott stärker ist und wichtiger. Aber es braucht auch für Gottes Leute die Fähigkeit, sich von Opposition nicht einschüchtern zu lassen. Wer nach Gottes Wort lebt, kann, darf und wird sich nicht der Welt anpassen. Er muss zum Leiden bereit und fähig sein. Und dazu besteht, obwohl es schwierig ist, eine Dringlichkeit, nach wie vor eine Dringlichkeit, Gottes Wort zu sagen. Du sollst sagen, so spricht Gott der Herr. Sie gehorchen oder lassen es, denn sie sind ein Haus des Widerspruchs. Dennoch sollen sie wissen, dass ein Prophet unter ihnen gewesen ist. Gottes Wort muss gesagt werden. Und es wird Wirkung haben. Entweder kommen die Menschen dadurch Gott näher oder sie entfernen sich von ihm. Entweder bewirkt es Gnade oder Gericht. Aber es wirkt. Und es muss wirken. Die beste Haltung Gottes Wort gegenüber wäre Offenheit. Gottes Wort annehmen, aufnehmen. Sich einverleiben, es ausleben, Gottes Wort als Nahrung verinnerlichen, nicht nur intellektuell zur Kenntnis nehmen. Und wer das tut, wer es verinnerlicht, verdaut, der schmeckt und erlebt das Kostbarste, das Köstlichste, was es auf der Erde gibt. Obwohl Gottes Wort so viele harte Brocken enthält und nicht nur Wohlfühlphrasen. Es ist Nahrung zum ewigen Leben. Und es gibt uns jetzt schon eine Lebensfülle, die wir nirgends woanders bekommen. Die Bibel, was für ein Buch. Gottes Wort, unvergleichlich. Und das bedeutet Klarheit, in der Unterscheidung zwischen göttlichem und menschlichem? Freiheit in der Reaktion Gott und seinem Wort gegenüber? Widerspruch als häufige menschliche Antwort gegenüber Gott? Unerschrockenheit, die nötig ist für alle, die nach Gottes Wort leben und es bezeugen? Dringlichkeit, dieses Wort weiterzusagen? Und zuerst und zuletzt und immer wieder Offenheit als die angemessene Haltung, Gottes Wort aufzunehmen. Das hat einen süßen und ewigen Lohn, kostbarer als alles andere. Und der Friede Gottes, der eben höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Gedanken in Christus Jesus. Amen. Ich lade ein zum Gebet. Du redest, Herr, so hilf uns hören, dass uns dein starkes Wort erreicht. Bring durch dein Wort in uns zum Schweigen, was uns von dir wegtreiben will. Dein Wort schafft Neues, das Bestand hat und was nicht zu erschüttern ist. Dein Wort lässt Israel bestehen und führt es durch die Zeit zum Ziel. Dein Wort erhält und baut Gemeinde, die niemand überwinden kann. Dein Wort trägt kraftvoll unser All. Nichts kann so aus der Bahn geraten. Dein Wort gibt allem Ziel und Sinn. Es kommt und wird, was dein Wort sagt. Dein Wort nimmt jeden ganz persönlich und schafft ihn neu nach deinem Bild. Dein Wort lässt uns ins Leben kommen. Dein Wort macht unser Leben heil. Dein Wort, der Ausdruck deines Wesens, führt uns zum Wesentlichen hin. Dein Wort gibt uns, die wir vergehen, die Ewigkeit ins Herz hinein. Dein Wort steht über allen Worten, dein Name über dem, was ist. So hilf uns hören, was du redest, damit wir werden, was du sagst. Ruf uns heraus aus allem Eigenen, damit wir dein sind, ganz bei dir. Amen.